Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Liebe, die du zu uns hast. Du bist der große Gott, der alles erschaffen hat, was existiert. Und doch hast du uns lieb. Doch bist du für uns gestorben. Das hast du für uns. Du hast für uns die Erlösung bewirkt durch deinen Tod am Kreuz. Und du würdest es wieder tun, obwohl du weißt, wie wir sind. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Alles, was wir sind, sind wir durch dich. Du hast uns zu dem gemacht, wer wir sind, und du wirst uns weiter verändern, mehr in dein Bild hinein. Bitte sei du jetzt bei uns. Ich möchte dich bitten, dass du diesen Gottesdienst weiter segnest, dass du dein Wort an uns segnest. Und sprich zu uns, Heiliger Geist, ganz persönlich in unsere Lebenssituation hinein, in der wir gerade ganz persönlich stehen. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen und Platz nehmen. Geht es euch gut? Durchwachsen, eine ehrliche Antwort. Ich war letzte Woche ständig schlapp, irgendwie war das nicht mein Wetter. Aber egal, wir sind hier, ich freue mich. Wir hatten gestern eine Hochzeit, eine Trauung, nicht hier in Essen, eine afrikanische Hochzeit. War nochmal was ganz anderes, das so kennenzulernen. Und das war jetzt die deutsche Variante so ein bisschen. Ne? Die feiern heute nochmal ganz traditionell, jetzt afrikanisch. Mit ganz anderem Essen und anderen Gebräuchen. Aber es ist schon interessant, wie unterschiedlich auch die Menschen sind, oder? Und unsere Kulturen sind. Ich denke immer wieder, es ist gut, wenn wir die Vielfalt begreifen. Und wenn wir darin auch Gottes Größe sehen. Wie unterschiedlich Menschen sein können. Nicht das, was wir tun, ist immer das Nonplusultra. Früher war das so, das hat gar nichts mit meiner Predigt zu tun, dass Missionare oft in ein Land gegangen sind und dachten, wir sind Christen und wir wollen ihnen die Botschaft von Jesus Christus bringen, aber sie haben ihnen oft mehr auch so unsere Kultur gebracht und unsere Gewohnheiten, unsere Traditionen, und das darf man nicht verwechseln, denn die Bibel und das Wort Gottes, das funktioniert in jeder Tradition, in jeder Kultur. Und jede Kultur, die unterschiedlich geprägt ist, liest das Wort Gottes auch mit anderen Augen. Die einen sehen mehr den Aspekt, Jesus hat mich erlöst von Schuld. Die anderen sehen mehr den Aspekt von, Jesus ist mein Freund. Wir sind Familie Gottes. Andere, gerade in Afrika, sehen mehr, Jesus hat den Tod besiegt. Er hat den Feind, die Mächte des Bösen gebannt und darüber triumphiert. Also es gibt verschiedene Sichtweisen, je nachdem, aus welcher Kultur man kommt. Welche Bereiche man im Wort Gottes besonders hervorhebt. Und wir tun das auch. Wir denken zwar, ja, wir haben das volle Wort und wir verstehen das alles richtig, aber auch wir sehen das durch die Brille unserer Kultur. Das müssen wir einfach wissen und berücksichtigen. Und deswegen ist es oft eine Bereicherung, mal zu sehen, wie andere Christen aus anderen Kulturen Bibelstellen interpretieren, verstehen und ausleben. Das ist wirklich faszinierend. Ja. Das war mal eine Hochzeit, wo ich tatsächlich außer meiner Frau sonst fast niemanden kannte, außer die Braut und die Familie. Denn die Braut war früher bei uns in Krefeld, bei mir in der Jugendgruppe, als ich Jugendleiter war. Und daher kannte ich sie noch. Und ich habe einen Bibeltext herausgesucht für diese Trauung, über den ich auch heute Morgen predigen möchte. Das war auch der Trautext, den Uschi und ich bekommen haben, als mein Vater uns getraut hat, vor knapp 33 Jahren. Und ich muss zugeben, ich habe von dem, was mein Vater damals gesagt hat, nichts mehr im Kopf. Ich weiß gar nichts mehr. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich überhaupt richtig zuhören konnte. Ich habe mich bemüht, zuzuhören, aber das war irgendwie doch schwierig. Aber ich habe noch nie, bis auf gestern, mal über diesen Text gepredigt. Und das Buch Ruth, darum geht es jetzt, ist ein sehr faszinierendes Buch. Und ich rate euch, das könnt ihr gerne mal durchlesen. Das ist nicht schwer. Das sind 4 Kapitel, die könnt ihr so, das ist wirklich eine Geschichte. Und selbst Goethe, der ja nun mit Glauben nicht viel am Hut hatte, der fand zumindest die literarische Gestalt von diesem Buch Ruth ganz besonders hervorragend. Also er hat sich da sehr, sehr lobend zu geäußert. Also es ist wirklich ein literarisches Schmuckstück auch in der Bibel. Inhaltlich selbstverständlich. Und darüber wollen wir jetzt reden. Ich lese mal die Verse von Kapitel 1, 16 und 17. Die sind sehr bekannt und scheinen sich für eine Hochzeit sehr gut auch zu eignen. Wir haben heute keine Hochzeit, deswegen kann ich es ja trotzdem predigen. Aber Ruth sagte, dränge mich nicht, dich zu verlassen. Ich gehe nicht weg von dir. Denn wohin du gehst, dahin gehe auch ich. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will auch ich sterben und begraben werden. Jahwe mag mir antun, was er will. Nur der Tod wird mich trennen von dir. Ich weiß nicht, wie gut ihr diese Geschichte im Kopf habt. Ich erzähle mal kurz die Vorgeschichte, wie es dazu kam, dass Ruth diese Worte gesagt hat. Es hat nichts mit einer Hochzeit zu tun. Und Ruth sagt es nicht zu ihrem Freund oder irgendeinem Mann, sondern es hat einen ganz anderen Hintergrund. Ein Mann lebt in Israel, in Bethlehem. Bethlehem hat eine besondere Bedeutung, der Name, das heißt Brothaus. Aber leider gab es in der Zeit, als der Mann dort lebte, gerade eine Hungersnot in Bethlehem. Und so nahm er seine Frau, Nomi, und seine beiden Söhne mit und ging nach Osten. Er floh nach Osten vor dieser Hungersnot. Im Osten von Bethlehem, jenseits des Jordans, liegt Moab oder lag damals Moab. Die Moabiter lebten dort. Es war ein Volk, das den Gott Jahwe, den Gott Israels, nicht kannte. Sie haben andere Götter angebetet. Das war also nicht ganz einfach, so als Israelit oder als Jude dann dorthin zu kommen. Juden, so hießen sie damals noch nicht, aber Israeliten. Und dann waren sie in dem Land und natürlich haben sich die Söhne dann dort auch Frauen gesucht und geheiratet, die dort aus dem Land kamen. Auch das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn so verschiedene Kulturen aufeinanderprallen oder auch verschiedene Glaubensbilder oder Götter. Ich weiß nicht, wie sie das hingekriegt haben, aber es heißt nur, sie haben sie geheiratet. Aber dann kommt es ganz heftig. Der Mann von Naomi stirbt. Ihre beiden Söhne sterben auch. Und jetzt ist Naomi alleine, mehr oder weniger mit ihren moabitischen Schwiegertöchtern, in einem fremden Land, im Ausland. Manche von euch können das vielleicht verstehen, wie sich das anfühlt, alleine in einem fremden Land zu sein, wo auch noch eine andere Kultur war, wo andere Götter angebetet wurden. Und Naomi dachte sich irgendwann, was soll ich denn hier noch? Die Hungersnot in Bethlehem ist vorbei, ich gehe zurück in mein Heimatland. Da ist mein Volk, da sind meine Leute. Da wird es mir jetzt auch nicht besser gehen, aber zumindest habe ich Menschen, die ich kenne, die denselben Gott anbeten. Ich gehe dahin zurück. Und ihren Schwiegertöchtern sagte sie sehr eindringlich, kommt lieber nicht mit. Bleibt lieber hier in eurem Volk, bei euresgleichen. Sucht euch einen Mann, der zu euch passt und der euch versorgt. Denn das war ja das Problem, dass die Männer damals die Frauen versorgen mussten. Und wenn eine Frau keinen Mann hatte oder keinen Sohn hatte oder keinen Schwiegersohn hatte, dann war sie eigentlich, lebte sie in Armut. Sie musste irgendwie gucken, wie sie durchkommt, aber es war kein schönes Leben. Also es war existenzbedrohend, wenn der Ehemann und dann auch noch die Söhne sterben. Dann hast du eigentlich keine Hoffnung mehr. Und man dachte damals auch, Naomi ist von Gott bestraft. Die ist verflucht. Ja, und von solchen Leuten nahm man Abstand in der damaligen Kultur. Man hatte so die Vorstellung, wenn Gott so viel Böses auf diese Frau kommen lässt, dann wollen wir damit lieber nichts zu tun haben, sonst wären wir da auch noch reingezogen. Dann kriegen wir das auch noch ab, was Gott auf die Person abgesehen hatte. Und sie sagte sehr eindringlich, Leute, bei mir habt ihr nichts zu erwarten, Mädels, bleibt hier. Und beide Schwiegertöchter wollen das nicht. Die gehen mit ihr. Und kurz vor der Grenze sagt sie dann nochmal, das macht doch keinen Sinn. Ich kann euch nichts bieten, ihr habt hier nichts, geht zurück nach Moab. Und eine der Frauen lässt sich davon dann doch beeindrucken und schweren Herzens geht sie zurück zu ihrem Volk. Aber eine lässt sich nicht davon abbringen. Die bleibt, die hängt, die klammert sich fast schon an Naomi, das ist die Ruth, und sagt, ich gehe nicht weg. Und sie sagt jetzt genau diese Sätze, die wir gerade gelesen haben. Und ich lese sie nochmal vor. Aber Ruth sagte, und zwar genau in dieser Situation, zu ihrer Schwiegermutter Naomi, dränge mich nicht, dich zu verlassen. Ich gehe nicht weg von dir. Denn wohin du gehst, dahin gehe auch ich. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will auch ich sterben und begraben werden. Jahwe mag mir antun, was er will, nur der Tod wird mich trennen von dir. Das ist mal eine wirklich radikale Lebensentscheidung, oder? Ich weiß nicht, ob uns das klar ist, was die Ruth da so zum Ausdruck bringt. Ich habe das versucht, durch die Vorgeschichte so ein bisschen zu erläutern. Denn diese Entscheidung, die Ruth trifft, kostet sie alles. Das ist nicht nur eine Entscheidung, wo gehen wir heute essen, in welches Restaurant oder welchen Film gucken wir uns im Kino an. Selbst da können sich ja manche Leute nicht entscheiden. Ja, da wird dann ewig rumdiskutiert und irgendwann geht man nirgends hin, weil man sich nicht einigen kann oder keiner will die Entscheidung treffen. Ruth verließ ihre Heimat. Sagt, wo du hingehst, da gehe auch ich hin. Ruth verließ ihre Verwandtschaft, ihre Freunde, die sie hatte. Denn das war ja ihre Sicherheit. Ja, sie sagte, dein Volk ist mein Volk. Also dein Volk, das ist ja das Volk Israel. Und das kennt sie ja nicht. Da ist sie ja eine Fremde. Und man muss auch dazu sagen, die Israeliten haben auch sehr schlecht gedacht von Moabitern. Vor allen Dingen von moabitischen Frauen. Die haben damals gesagt, moabitische Frauen, die sind verführerisch. Die verführen andere Männer sowohl sexuell als auch im religiösen Bereich. Also von denen sollte man sich wirklich fernhalten. Und jetzt geht sie als Moabiterin genau in dieses Land und sagt, dein Volk ist mein Volk. Das ist schon eine krasse Aussage. Und jetzt verändert sie auch noch ihre Religion. Denn sie sagt, dein Gott ist mein Gott. Man könnte fast sagen, oder was heißt fast sagen, man muss das sagen, das ist eine radikale Bekehrung, die Ruth da vornimmt. Ich weiß nicht, was sie vorher alles erlebt hat mit Naomi und ihrem Mann. Ich weiß nicht, wie sie Gott erlebt haben, keine Ahnung. Aber sie sagt jetzt ganz klar, dein Gott ist mein Gott. Und jetzt entscheidet sie sich da nicht nur, wir gucken mal, jetzt so für die nächste Zeit, machen wir das mal so. Also wir, wenn wir so Pläne haben, auch als Gemeinde, dann überlegen wir, ja, was haben wir so das nächste Jahr vor? So, das können wir so überblicken. Wie könnte sich das entwickeln in der Gemeinde? Was werden wir möglicherweise tun müssen? Wo müssen wir darauf achten? Was müssen wir vorbereiten? Sie entscheidet sich lebenslang. Eine ziemlich lange Zeitspanne. Und sie wusste ja nicht, was auf sie zukommt. Sie sagt, egal was passiert, ich bleib dabei. Nur der Tod wird uns beide trennen. Ich würde sagen, das ist eine ziemlich radikale Entscheidung. Heute sagen die meisten eher so, ja mal sehen, mal gucken, wie es so wird. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Wir fangen mal an und dann sehen wir schon. Ja, ich meine, das mache ich auch oft. Man geht mal los, das habe ich mit den Rangern ja auch gemacht. Ich gehe mal den ersten Schritt und dann schauen wir mal, wo Gott mich hinführt. Kann man ja auch sehr, sehr religiös oder sehr, sehr fromm ausdrücken. Ist auch nicht falsch. Aber wir sind es manchmal gar nicht mehr gewohnt, Entscheidungen zu treffen, die Folgen haben können. Und die vielleicht auch Folgen für unser ganzes Leben haben. Sag auch oft, wenn man heiratet, ja, im Augenblick fühlt sich das gut an. Und solange sich das gut anfühlt, solange machen wir das. Also sehr viele entscheiden in Anführungszeichen aus dem Bauch raus. Das muss nicht immer falsch sein, aber man darf sich nicht von seinen eigenen Gefühlen immer leiten lassen. Denn die Gefühle sind trügerisch. Die sind mal da und dann sind sie mal da. Und wenn ich mich von meinen Gefühlen führen lasse, dann werde ich kreuz und quer geführt. Dann geht das nie gerade. Das ist immer schräg und schief. Lebenslang, das erfinden viele Menschen heute als eine Zumutung. Eine lebenslange Entscheidung, ihr müsst euch mal überlegen, was das heißt, lebenslang. Wenn ihr euch überlegt, ich ziehe irgendwo hin und da muss ich jetzt immer wohnen bleiben. Gut, manche tun das, ich selber bin schon 9-mal umgezogen, für mich ist das sehr ungewöhnlich. Ja, da ein Leben lang an einem Ort zu wohnen. Und viele sagen auch bei einer Hochzeit, ja, wir machen das so lange, wie es gut geht. Die sagen nicht mehr, bis dass der Tod uns scheidet. Diese Formel wollen sie nicht haben. Gestern hatten wir die drin, natürlich. Aber das ist, man muss heute flexibel sein, man muss sich ändern und man sagt lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und viele wollen auch, haben auch Angst, Verantwortung zu übernehmen, wenn sie eine Entscheidung treffen. Entscheidung treffen heißt ja, ich übernehme jetzt Verantwortung dafür, auch für die Folgen. Und das trauen sich heute ganz wenige. Auch wenn man in Firmen geht, oder wenn man irgendwo was verändern will, auch in der Politik oder so, dann wird oft so die Verantwortung von einem zum anderen geschoben. Ja, da bin ich nicht zuständig, da müssen Sie da anrufen. Und wenn du da anrufst, sagen sie, nee, das ist nicht mein Metier, das ist da wieder, das ist eine ganz andere Abteilung. Da ist unsere Firma gar nicht für zuständig oder unsere Behörde. Da müssen eine ganz andere Behörde. Keiner will eine Entscheidung treffen. Keiner will sich festlegen. Es gibt nur noch keine Lebensgefährten mehr, sondern Lebensabschnittsgefährten. Nur nicht festlegen. Und Naomi, die führt ja ganz viele logische Gründe an, warum jetzt Ruth gerade nicht mitgehen sollte. Warum das total idiotisch ist für sie. Ja, sie ist in einem fremden Land. Sie hat nichts zu erwarten von Naomi. Naomi kann ihr nichts geben, sie kann sie nicht versorgen. Und das Verhalten Ruths, das widerspricht jedem vernünftigen Verhalten. Das ist nicht rational, was sie macht. Und dann fragt man sich, warum macht sie das denn dann? Warum tut sie das? Ihre Schwiegermutter konnte ihr nichts bieten, habe ich schon gesagt. Und Noomi selber erwartet nichts mehr vom Leben eigentlich. Sie sagt, als sie dann zurück nach Israel kommt, nennt mich nicht mehr Noomi, die Liebliche, nennt mich Mara, die Bittere, weil sie so viel Leid erlebt hat, auch gefühlt von Gott. Und jetzt soll Noomi auch noch dem Gott nachfolgen, der scheinbar ja nur Negatives mit Noomi vorhat. Ist ja nur schlecht. Warum soll ich zu so einem Gott hingehen? Aber irgendwas muss Ruth ja wohl gesehen haben. Irgendwas muss sie im Leben von Noomi gesehen haben, dass Noomi ihren Glauben an Gott nicht losgelassen hat, nicht aufgegeben hat, wieder zurück wollte in ihr Land, wo ihr Gott Jahwe auch angebetet wurde. Und Noomi weiß, ich werde wahrscheinlich nie einen Ehemann finden in Israel. Ich werde wahrscheinlich für immer alleine bleiben. Meine Schwiegermutter wird mich nicht versorgen können. Ich werde von keinem Mann versorgt werden. Es wird ein Leben als Außenstehende sein. Es wird ein Leben in Armut sein. Aber sie bleibt trotzdem, weil sie gesehen hat, dass Noomi trotz allem ihrem Gott Jahwe treu bleibt. Und vielleicht hat sie die Größe Gottes erkannt und sich gesagt, besser im Elend bei dem Gott Israel sein, als im Wohlergehen bei anderen Göttern. Das ist eine radikale Entscheidung, eine folgenschwere Entscheidung und eine lebenslange Entscheidung gewesen, die alles betroffen hat. Und das, würde ich sagen, ist eine Bekehrung, wie wir sie heute manchmal nicht erleben. Heute, wenn manche Menschen sich bekehren, ich muss immer so ein bisschen nachfragen oder ich versuche auch nachzufragen, verstehst du eigentlich, was du da tust? Ist dir eigentlich klar, was das bedeutet? Denn manchmal habe ich so zum Spaß gesagt, ich muss mal vorsichtig sein, dass man nicht über andere Menschen urteilt. Aber ich habe manchmal so gedacht, manche Menschen, die bekehren sich nicht so richtig zu Jesus, sondern mehr so zu einem christlichen Lifestyle. So, das fühlt sich so gut an und die christlichen Worship-Lieder, das finde ich toll. Und so Gemeinschaft im Gottesdienst ist schön und auch mal gemeinsam essen und so, das ist alles so schön. Und wenn ich da für mich zu Gott bekehren muss, dann mache ich das, weil das ist alles so schön. Das gefällt mir, dieser Stil, die Art, wie Menschen miteinander umgehen. Aber Ruth hatte das alles nicht. Die hatte keine Gemeinde, da war gar nichts schön. Und sie bekehrt sich trotzdem. Sie hält sich trotzdem an diesen Gott. Sie verlässt ihre Heimat. Das macht sie so, wie Abraham übrigens seine Heimat verlassen hat. Interessant. Sie wendet sich Jahwe zu und wendet sich von ihren fremden Göttern ab. Das Volk Israel hat es oft genau andersrum gemacht. Die haben sich von Jahwe abgewandt und irgendwelchen anderen fremden Göttern von Moab zugewandt. Das war das Problem, das Israel über Jahre und Jahrzehnte, Jahrhunderte immer wieder hatte. Und im Gegensatz dazu, was man normalerweise über Moabiterinnen dachte, heißt es später auch im Buch Ruth, sie war sehr sittsam oder moralisch einwandfrei. Sie hat sich hervorragend verhalten. Sie war ganz anders, als man das normalerweise von moabitischen Frauen erwartet hätte. Ihr Leben war vorbildlich. Und sie war gnädig gegenüber Noomi. Sie war auch sich nicht zu stolz, auch um Gnade zu bitten. Wenn man dann später weiterliest, dann bat sie Boas zum Beispiel um Gnade und bat um Hilfe. Das heißt, sie war sich nicht zu fein dafür. Und sie sagte zu Noomi, ich werde alles tun, was du sagst. Also da war auch ein Gehorsam in ihrem Leben drin. Weil letztendlich hat sie damit ja auch Gott gehorcht. Sie kümmerte sich um ihre verwitwete Schwiegermutter, obwohl sie selbst verwitwet war und überhaupt keinen Grund hatte und keine Verpflichtung hatte, sich um ihre Schwiegermutter zu kümmern. Und das Ergebnis ist, interessanterweise, sie wird später die Urgroßmutter, meine ich, von David und kommt damit in den Stammbaum von Jesus Christus. Und sie wird in diesem Stammbaum auch erwähnt. Eine Frau, ist schon mal ungewöhnlich, gibt nicht viele Frauen in diesem Stammbaum. Und dann auch noch aus dem Land Moab, wo man sagte, also die, mit denen wollen wir eigentlich gar nichts zu tun haben. Das Buch Ruth insgesamt, das handelt von einer Herzlichkeit, von einer Liebe, von einer hingebungsvollen Liebe, die wirklich seinesgleichen sucht. Das ist etwas anderes als mal nett sein, als mal freundlich sein. Weil das ist ihr ganzes Leben, mit dem sie diese Hingabe und diese Liebe lebt. Und genauso stellt sich Gott, der Gott Israels, auch vor mit diesen Charakterzügen. In Exodus 34, Vers 6, 2. Mose, da lesen wir, da ist Mose auf dem Berg Sinai und er hat Gemeinschaft mit Gott. Und dann heißt es, dann zog Gott vor seinen Augen vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte und Treue. Und ich glaube, da, wo Liebe sich im Glauben widerspiegelt, diese Art von Liebe wie bei Ruth, da wird der Glaube anziehend. Glaube ist eben mehr als ein Register von Dingen, die man glaubt oder die man tun muss, sondern es hat was mit einer völligen Liebe und Hingabe zu tun. Zu Gott und auch zu dem, was Gott mir für einen Auftrag gibt, damit auch zu anderen Menschen. Aber interessant ist, dass es doch so viel Negatives im Leben gab. Und da möchte ich jetzt mal einen Punkt ansprechen, über den wir gar nicht so oft sprechen. Gott führt im Verborgenen. Wenn man die ganze Geschichte liest, dann heißt das da ständig so: und es geschah, und dann war Ruth in Israel auf einem Feld und machte da so eine Ehrennachlese, und zufällig war das das Feld, was einem entfernten Verwandten gehörte. Und zufällig wurde der später auch ihr Mann. Ja, und dann hatte Nomi, hatte dann noch ein paar, ich möchte nicht sagen Ränke, aber hatte so ein paar Ideen, was sie machen könnte, damit der Boas auch auf sie aufmerksam wird, und hat da so ein paar Sachen eingefädelt. Also menschliche Überlegungen spielten eine Rolle. Nirgends steht, dass Gott das gemacht hat. Nirgends steht, dass Gott Nomi geführt hat, dass Gott Ruth geführt hat, dass Gott zu Nomi sprach: mach das so und so und dann wird Boas die Ruth heiraten. Das steht da nirgends. Und trotzdem ist Gott die ganze Zeit in diesem Buch gegenwärtig. Er führt hier. Er kommt so als Hauptperson gar nicht vor, aber trotzdem ist Ruth und Nomi sind nicht die Hauptpersonen, sondern Gottes gnädige Führung im Leben einer Familie. Nicht durch Träume, nicht durch Visionen, weder durch Engel noch durch Propheten, auch nicht durch Wunder oder übernatürliche Eingriffe. Und so erwarten wir ja am liebsten Gottes Führung. Da muss was Besonderes kommen, ein besonderes Wort von Gott, eine Vision, ein Gedanke. Jemand kommt zu mir und hat ein prophetisches Wort. Das gibt es alles und das ist gut. Aber es gibt auch eine andere Art, wie Gott führen kann. Und zwar: Gottes Führungen sind verborgen unter der Maske normaler menschlicher Ursächlichkeit. Komplizierter Satz, ne? Aber es gibt menschliche Dinge, die tun wir. Wir planen, wir handeln, es passieren Dinge und dahinter steht Gott und führt das. Das heißt irgendwo, der Mensch denkt und plant, aber Gott ist es, der lenkt, der macht. Und das geschieht in diesem Fall nicht in irgendeinem Königshaus, nicht irgendwo bei den feinen Leuten, bei den oberen 10.000, sondern das passiert in einer bäuerlichen, ganz normalen Umgebung. Es wurde später, gerade in der Familie, wurde ja der König daraus geboren, nämlich David, der König schlechthin. Aber hier war es noch eine ganz normale, einfache, bäuerliche Familie. Nichts Besonderes. Und Gott führt. Nicht durch Zeichen, nicht durch Wunder, sondern einfach durch die Dinge, die geschehen. Und die Frage ist manchmal: können wir Gottes Führung auch darin sehen? In den Dingen, die uns widerfahren, die passieren. Wenn wir damit nicht einverstanden sind, dann sagen wir: Gott, warum ist das passiert? Aber wenn das alles gut für uns läuft, dann sagen wir: ja, hat ja Gott nichts mit zu tun. War doch sowieso Zufall. Oder das war meine eigene Idee. Das war meine Planung. Und wir sagen nicht: Gott stand dahinter, Gott hat das geführt. Aber Gott steht hinter diesen Dingen, er führt uns. Aber was ich glaube ist, wir brauchen eine klare Entscheidung für Jesus. Eine klare Entscheidung für Gott. Denn dann wissen wir, dass alle Dinge uns zum Besten dienen. Dass Gott uns führt, egal was wir erleben, dann ist er in allem drin. Auch in dem, was scheinbar zufällig passiert. Auch in dem, was wir mit unserer menschlichen Kraft geplant haben. Das ist ja nicht falsch. Und ich bete immer: Gott, segne das, was ich denke, was ich plane, dass das auch in deinem Sinne ist, dass du das auch segnen kannst. Ich finde dieses Buch Ruth, und lest es zu Hause mal durch. Wie gesagt, das habt ihr, keine Ahnung, eine Viertelstunde habt ihr das durchgelesen. Das ist wirklich nicht lang. Lest es mal so komplett durch. Dieses Buch zeugt von Gottes Führung im ganz normalen Alltag, wo wir Gott erleben können. Aber Gott setzt eine klare Entscheidung voraus. Und das haben wir bei Ruth so deutlich wie sonst kaum irgendwo in der Bibel erlebt. Sie entscheidet sich für Gott, sie lässt sich auf Gott ein, und zwar wirklich koste es, was es wolle. Denn sie wusste ja nicht, was alles noch kommen wird. Und jetzt gehe ich noch ein bisschen weiter in die Tiefe. Das, was ich jetzt sage, ist ein bisschen schwierig zu begreifen. Das müssen wir so ein bisschen auf uns wirken lassen. Diese Führung gilt auch nicht nur in Finsternis, sondern durch Finsternis und durch Dunkelheit. Wir unterscheiden oft Gut und Böse, Licht und Dunkel, Gott und Satan. So wie zwei gegensätzliche Kräfte, die gegeneinander kämpfen. Das ist eigentlich nicht jüdisches Denken. Das kommt mehr in anderen Religionen vor. Wir kennen Yin und Yang und sowas alles. Oder die zwei Seiten einer Medaille. Aber das trifft bei Gott eigentlich nicht zu. Denn damit geben wir dieser anderen Seite eine viel zu große Bedeutung. Gott hat eigentlich keinen Gegenspieler in dem Sinne. Gott kämpft nicht gegen irgendwie das Böse. Im Judentum denkt man da anders. Da geht es nicht um Gut und Böse, sondern es geht darum, da ist Gott und da bin ich, der Mensch. Und wie ist jetzt meine Antwort zu dem, was Gott zu mir sagt? Es geht nicht um die Beziehung Gut-Böse, sondern Gott und der Mensch. Wie verhalte ich mich? Wie entscheide ich mich? Wende ich mich von Gott ab oder wende ich mich ihm zu? Aber es ist nicht ein Kampf Gut gegen Böse. Das klingt dann fast so, als wenn das Böse, als wenn Satan Gott ebenbürtig wäre. Sozusagen das Negative von Gott, aber irgendwie gleich viel. Wenn man zwei Seiten einer Medaille hat, dann ist die eine nicht wertvoller als die andere. Aber so ist das bei Gott nicht. Und jetzt wird es noch ein bisschen verwirrender vielleicht für manche. In Jesaja 45, Vers 7, da heißt es, ich bin es, der Licht und Dunkelheit macht, der Frieden gibt und Unheil schafft. Ich, Jahwe, bin es, denn das alles, der das alles tut. Das finde ich jetzt schwer zu begreifen. Gott tut doch nichts Böses. Gott schafft doch keine Dunkelheit. Er ist doch gut. Er ist doch Liebe. Aber lassen wir das mal auf uns wirken. Denn mit diesem Satz wird der Dunkelheit eigentlich die Macht genommen, die wir ihr sonst geben. Er sagt, ich habe sowieso alles unter Kontrolle. Es ist nicht so, dass die Dunkelheit gegen Gott kämpft, sondern die Dunkelheit steht unter der Hand Gottes. Er bestimmt darüber und sonst niemand. Nicht Satan ist es, der die Menschen irgendwie wegziehen könnte, sondern es ist alles, Gott steht über allem. Seine Macht, seine Größe ist unbestreitbar, ist größer als Satan, ist größer als die Dunkelheit. Es ist eine Schöpfung, er hat das in der Hand, sagen wir es mal so. Gott hat alles in der Hand, alles kommt von Gott. Aber denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und wenn wir das ganze Buch durchlesen, dann werden wir feststellen, alles Böse, alles Schlimme, alles, was da passiert, dient letztendlich einem Zweck, dass Gott seinen Plan durchsetzen konnte, dass Gott Naomi und Ruth segnen konnte und sie sogar in den Stammbaum Jesu mit hineinbringen konnte. Dass da eine ganz großartige Segenslinie, eine familiäre Segenslinie entstanden ist, bis hin zu Jesus Christus. Das heißt, die Frage ist also nicht unbedingt, was tut mir gut oder was finde ich schön, sondern eigentlich sollte ich alles annehmen, was mir widerfährt. Kann ich das? Kann ich sagen, Gott, mein Leben ist in deiner Hand. Egal, was passiert, ist in deiner Kontrolle. Ich bin immer in deiner Hand, auch wenn ich scheinbar ganz viel Schlimmes erlebe, so wie bei Ruth, die so viel Negatives erlebt hat. Aber irgendwie hat sie ja doch an Gott festgehalten. Und lass uns das mal so versuchen zu begreifen, egal, ob es Böses oder Gutes gibt, Gott ist da und er führt nicht nur irgendwie durch die Dunkelheit hindurch, sondern er benutzt sogar die Dunkelheit, um Großartiges zu tun. Ein Beispiel, was mir das ganz anschaulich da zeigt, ist das Volk Israel, das vor dem Schilfmeer steht. Die sind also aus Ägypten ausgezogen, aus der Sklaverei, Richtung gelobtes Land und landen vor diesem Schilfmeer. Da geht es nicht weiter. Jetzt kommen aber die Ägypter von hinten und denken sich, oh, wir haben Fehler gemacht, wir hätten die nicht aus der Sklaverei entlassen dürfen, wir wollen die alle wieder zurückholen. Das heißt, vorne ein Problem, hinten ein Problem. Und jetzt sagen die Israeliten, Gott, hilf uns. Und was macht Gott jetzt? Gott nimmt das Problem vorne nicht weg, sondern er führt Israel durch das Schilfmeer hindurch. Man könnte auch sagen, er führt sie durch das Problem hindurch. Aber jetzt geht es ja weiter. Die Ägypter denken, oh, das machen wir auch. Wir gehen auch durch das Problem durch. Und die werden im Schilfmeer versenkt. Und damit ist ihr dieser Feind vernichtet. Wenn Gott das Meer weggenommen hätte, dann wären die Israeliten durchgezogen. Aber die Ägypter auch. Die wären hinterhergegangen. Aber Gott hatte einen viel größeren Plan mit diesem Problem, diesem scheinbaren Problem. Das Problem, da hat er sie durchgeführt und das Problem hat er benutzt, dieses Schlimme, dieses Böse hat er benutzt, um diesen Feind Ägypten ein für alle Mal zu besiegen. Also Gott benutzt schlechte Dinge, um Gutes zu tun. Der Zusammenhang bei Jesaja, ich lese noch mal ein paar Verse vorher mit. Da heißt es, ich bin der Herr und sonst keiner. Und das ist so der Fokus dieser Stelle. Ich bin der Herr, nicht irgendein Gegenspieler, nicht ein dunkler Engel. Der hat überhaupt nicht die gleichen, das kann man überhaupt nicht vergleichen mit mir. Ich bin der Herr, außer mir gibt es keinen Gott. Ich gebe dir Macht, obwohl du mich nicht kanntest. Vom Osten bis zum Westen soll man erkennen, dass es außer mir keinen Gott gibt. Ich bin der Herr und sonst keiner. Nochmal. Ich bin es, der Licht und Finsternis schafft, der Frieden und Unheil stiftet. Ich bin der Herr, der das alles bewirkt. Also Gott hat alles in der Hand. Und auch wenn schwierige Sachen da sind, wenn schwierige Dinge passieren, lasst uns nicht verzagen, lasst uns nicht verzweifeln, sondern daran festhalten, Gott hat einen Plan. Und wenn wir Entscheidungen treffen, dann haben wir manchmal Angst, was könnte passieren? Ja, was soll denn passieren? Wir können nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Deswegen möchte ich euch ermutigen, Verantwortung zu übernehmen für euer Leben und mutig Entscheidungen zu treffen, vor die Gott euch stellt. Die erste große Entscheidung ist sicherlich die Entscheidung, an Jesus Christus zu glauben und seine Vergebung anzunehmen. Wenn du das noch nicht getan hast, möchte ich dich ermutigen, das zu tun. Eine klare Entscheidung für Jesus zu treffen, koste es, was es wolle. So wie Ruth das getan hat. Aber dann geht es weiter. Es gibt immer wieder Dinge im Leben, die auf uns zukommen, die negativ sind, die schwierig sind, die herausfordernd sind. Und dabei dann zu sagen, ich bleibe an Gott dran. Ich halte an ihm fest und ich weiß, mein Gott ist der Größte. Er hat alles in der Hand. Er hat auch mich in der Hand und er wird mich führen. Bei Ruth sehen wir, sie gibt alles auf und erhält noch viel mehr zurück. Das wusste sie aber am Anfang nicht. Das heißt, sie gibt alles auf, ohne etwas zu erwarten, aber sie kriegt viel zurück. Sie gibt ihr Volk auf, doch in Bethlehem findet sie neue Freunde. Sie findet einen Ehemann, der für sie sorgt und der auch für Naomi sorgt. Sie gibt ihre Götter auf, ihre falschen Götter, und findet den einzig wahren Gott, Jahwe, wieder. Und das könnte man auch die Paradoxie der Liebe nennen. Wer sich dem anderen vorbehaltlos hingibt, findet sich selbst in seiner Hingabe neu wieder. Nicht wer nimmt, empfängt, sondern wer gibt. Eine klare Entscheidung für Gott. Gottes Führung im Alltag erleben und auch im Verborgenen, auch in dunklen Zeiten Gott erleben. Das ist die Herausforderung, zu der ich euch einladen möchte und mitnehmen möchte. Habt keine Angst vor solchen Entscheidungen. Habt auch keine Angst, Verantwortung zu übernehmen. Sondern folgt Jesus nach, folgt Gott nach. Und das lohnt sich. Auch wenn es am Anfang oder vielleicht auch über lange Sicht schwierig ist, steinig ist und Probleme gibt. Ich würde mir wünschen, dass ihr keine Angst habt vor großen Entscheidungen. Dass ihr auch keine Angst habt, Gott zu folgen, wenn er euch Dinge sagt, die ihr vielleicht so nicht mögt. Vielleicht stehst du ja gerade vor einer Entscheidung. Vielleicht stehst du ja gerade vor einem Punkt, wie soll es weitergehen in meinem Leben? Was soll ich tun? Was soll ich machen? Guck nicht darauf, was ist richtig gut, was fühlt sich gut an, was hilft mir, was gefällt mir gerade, wo könnte ich am meisten Profit rausschlagen, sondern richte mal deinen Blick auf Jesus, auf Gott. Damals kannte Ruth Jesus noch nicht. Wie gesagt, sie war ja einer der Vorläufer in der Familie. Aber sie hatte diesen Gott kennengelernt. Und das ist ja der gleiche Gott, den wir heute auch anbeten. Und der sich durch Jesus offenbart hat. Deswegen lade ich dich ein, wenn du Entscheidungen triffst, wenn du auch neue Prioritäten in deinem Leben setzen musst, dann zu sagen, ich achte jetzt mal nicht darauf, was gefällt mir am besten, sondern was will Gott? Ich möchte ihm nachfolgen, koste es, was es wolle. Ganz radikal. Ich will ihm nachgehen. Lass uns das mal... ja, auf uns wirken. Ich möchte euch bitten, dass ihr so persönlich mal in eurem Herzen Zwiesprache haltet mit Gott, dass ihr mit ihm redet. Leg ihm mal die Dinge hin in deinem Leben, die dich gerade beschäftigen, mit denen du vielleicht auch nicht einverstanden bist, weil sie so negativ sind, weil du auch denkst wie Naomi, oh, nennt mich lieber Mara, ich bin bitter, ich habe nichts Gutes in meinem Leben. Leg das Gott mal hin und bleib dran an ihm. Und triff immer wieder neu eine klare Entscheidung für Jesus, für Gott, ihm nachzufolgen. Und ich glaube, wenn wir auch als Christen das leben, diese Hingabe, diese liebevolle Hingabe, dann werden auch andere Menschen hier in Viersen das sehen und fragen sich, was ist das für ein Gott, an dem ihr festhaltet, selbst in schwierigen Zeiten, selbst wenn er euch scheinbar nicht alles gibt, was ihr wollt.